Dazu begrüßt sie Andrea Schwietzer. Denken über die gängigen Dimensionen hinaus. Denken im Nanobereich. Denken in Lichtgeschwindigkeit. Eigentlich denken ohne Grenzen. Das versuchen wir heute in Klassik à la carte, und zwar, wenn wir Bekanntschaft machen mit dem European XFEL, dem weltweit größten Röntgenlaser, der im September in Betrieb geht. Sein Licht strahlt bis nach Schleswig-Holstein, und dieses Licht, so hell und intensiv wie bisher kein anderes Röntgenlicht, dieses Licht ist für Forscher ein Traum. Ausgangspunkt dieses Lichts? Hamburg. Deshalb spricht er auch vom Röntgenlichtviertel von Hamburg. Professor Helmut Dosch, Leiter des Forschungszentrums DESI in Hamburg, und ihm beipflichten wird bestimmt auch Professor Robert Feidenhandl, Vorsitzender der European XFEL GmbH, ebenfalls mit Sitz in Hamburg. Beide Physiker und heute meine Gäste in Klassik à la carte. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Hallo, grüße Sie.
Nun, bevor ich jetzt Ihre Lebensläufe skizziere, was ja auch einige Zeit in Anspruch nehmen würde, möchte ich sehr gerne, dass Sie sich beide eine Station herausnehmen, die für Sie wichtig war als Physiker. Also eine Station oder eine Begegnung oder auch eine Erfahrung, die Sie gemacht haben, die Sie als Physiker geprägt hat. Sie dürfen anfangen,
also,
Herr Feidenhandl.
Ich war 81 bei DESI Sommerstudent und das hat mich sehr geprägt. Also ich war damals 23 oder so, das war so meine erste internationale Begegnung. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ich war da 2 Monate bei DESI untergebracht als Sommerstudent und habe dann gesagt, da wollte ich gerne weitermachen. Und da habe ich nach meiner Diplomarbeit, habe einen Doktor gemacht in Dänemark, und ja, ich bin immer hier.
Zurückgekommen.
Ja, zurückgekommen.
Jetzt okay. Müsste ich auch was über DESI sagen, aber ich muss dummerweise doch was anderes erzählen. Ich glaube, meine Begegnung mit einer vorurteilsfreien, forschungspolitisch freien Forschungslandschaft war, als ich von der Max-Planck-Gesellschaft den Ruf erhalten habe, nach Stuttgart zu kommen und dann plötzlich in eine Welt eingetaucht bin, wo man als Wissenschaftler frei von äußeren Randbedingungen arbeiten konnte, genügend Forschungsmittel hatte, um seine Ideen umzusetzen. Das war für mich irgendwo das Paradies der Forschung. Darum habe ich auch die Max-Planck-Gesellschaft schätzen gelernt. Und als mich das Bundesministerium 2008 kontaktiert hat, ob ich mir vorstellen könnte, zum DESI zu gehen, war dummerweise meine erste Reaktion, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich bin in so einer tollen Umgebung, dass ich da eigentlich nicht mehr raus möchte. Dann kannte ich natürlich DESI auch aus eigener Forschungsaktivität und habe mich dann 2009 entschlossen, nach Hamburg zu kommen, was ich natürlich nie bereut habe, weil hier steppt auch der Wissenschaftsbär, genauso wie in der Max-Planck-Gesellschaft.
Sie haben das schon gesagt, eintauchen in eine Welt. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, die Menschen, die vielleicht mit Physik nichts am Hut haben oder denken, sie hätten mit Physik überhaupt gar nichts am Hut, vielleicht auch nicht die Bildungschancen hatten, die wir hatten, wie würden Sie so einer Person die Faszination für Physik erklären, nahebringen?
Die Physik hat sich da ja eine besondere Strategie zurechtgelegt, nämlich die Dinge, die man nicht versteht, immer so abzuschellen, dass das Wesentliche übrig bleibt. Also wir Physiker sind, glaube ich, die besten Karikaturisten, die Sie sich vorstellen können. Wir lassen alles weg, was keine Bedeutung hat, und zeichnen nur das auf, wo wir vermuten, das ist der Kern dieses Phänomens. Wenn der Kern dieses Phänomens kompliziert ist, dann legen wir eine Komplexitätsschale drüber. Aber wir würden das nur machen, wenn die einfache Erklärung nicht reicht. Also wir sind gute Karikaturisten. Das zu lernen ist nicht nur ein Fach, ist ein Lebensstil, weil der hilft einem auch im Alltag.
Das heißt, ein Appell an alle Schülerinnen und Schüler, Physik ist gar nicht kompliziert, es ist das Gegenteil.
So ist es.
Eigentlich ganz einfach.
Es ist eine Vereinfachung der Realität.
NDR Kultur mit Musik, die Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, Wolfgang Amadeus Mozarts Hornkonzert in S-Dur. Eher unbekannt dürfte dagegen der Name European XFL sein. Zumindest erging es mir so, ich muss das leider gestehen jetzt vor Ihnen beiden, vor diesem Klassik à la carte Gespräch. Ein Gespräch mit den Physikern Helmut Dosch und Robert Feidenhandl. Sie stellen uns den European XFEL vor, den weltweit größten Röntgenlaser, der in Hamburg-Bahrenfeld steht und im September seinen Forschungsbetrieb aufnimmt. Und zwar ausgehend vom DESI, einem Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Sie, Herr Dosch, sind seit 2009 Leiter des DESI-Direktoriums. Wenn Sie das kurz zusammenfassen können, was ist DESI, was passiert da genau?
Wir sind Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft seit 1959. Im Hamburger Nordwesten, im Bahrenfeld, ja installiert, also seinerzeit als eine relativ kleine Struktur, wo man einen neuen, kleineren Beschleuniger sich vorgestellt hat, den man in Hamburg bauen könnte, als Berufungsangebot für einen Wissenschaftler, den man von USA nach Hamburg geholt hat. Seit 1959 hat sich das Zentrum ja, also jeder, der ja zu uns kommt, sieht das ja, es sind 45 Hektar. Mittlerweile ist es eine Wissenschaftsstadt mit 2400 Angestellten bei DESI, 1000 Mitarbeitern, die mit unseren Kooperationspartnern auf den Campus zugange sind und nochmal 3000 Gäste, die jedes Jahr zu uns kommen. Also es ist eine Stadt, wir haben also Zebrastreifen, wir haben also Verkehrsschilder, es darf da keiner überfahren werden, oberirdisch. Oben ist also der Wissenschaftlerverkehr, die Musik spielt aber bei uns hauptsächlich unterirdisch, weil wir Weltmeister sind international auf dem Gebiet des Baus von modernsten Beschleunigeranlagen, wo wir Teilchen beschleunigen. Also zu sehr hohen Energien, meistens dreht man die so lange im Kreis rum und beschleunigt die, bis sie dann praktisch Lichtgeschwindigkeit haben.
Ja, erstmal würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, Herr Feidenhansel, was denn die European XFEL GmbH ist. Weil die wurde nämlich extra gegründet für diesen European XFEL, also für diesen Röntgenlaser. Und diese GmbH wird eine bestimmte Aufgabe haben. Sie sind da auch Vorsitzender. Was ist das für eine Gesellschaft?
Also die GmbH wurde 2009 gegründet. Ich glaube, damals hatte das BMBF den Eindruck, dass der European XFEL zu groß wäre für DESI oder für Deutschland. Man muss da internationale Beteiligung haben und da wurde die Gesellschaft gegründet. Und wir sind jetzt insgesamt 12 Länder jetzt beim European XFEL dabei.
Und was sieht man mit Röntgenstrahlen, was man sonst nicht sehen kann? Also was ist denn jetzt möglich mit diesem Röntgenlaser? Was sieht man mit diesem Licht?
Also mit dem Röntgenlaser, da kann man als die Moleküle und Atome im Detail angucken. Und das kann man nicht mit gewöhnliches Licht. Also da ist die Wellenlänge für gewöhnliches Licht, wie wir das hier im Studio haben, also die ist viel zu lang. Da kann man die Atome nicht sehen. Da muss man Röntgenstrahlen haben.
Jetzt gibt es 5 Röntgenlaser, glaube ich, insgesamt auf der Welt. Was ist denn an European XFEL einzigartig oder weltweit einzigartig?
Also das Einzigartige ist hier, dass wir hier zusammen mit DESI den Beschleuniger gebaut haben. Und der Beschleuniger ist das ganz Einzigartige. Er ist hier superleitend, also der ganze Beschleuniger, 2 Kilometer lang, ist auf sehr, sehr niedrigen Temperaturen, also 2 Kelvin heißt das. Und er kann dann sehr viele mehr Röntgenpulse geben als zum Beispiel in USA oder in Korea oder in Japan. Also gewöhnlicherweise ist es, also in Japan, glaube ich, ist es 60 Pulse pro Sekunde. Bei uns werden es 27.000 sein. Also ein paar Größenordnungen mehr, als man irgendwo anders hat. Und daher wird das jetzt der stärkste Röntgenlaser sein, jetzt und wahrscheinlich auch in den nächsten 5-7 Jahren.
Frischen Sie nochmal unseren Physikunterricht auf. Was ist supraleitend?
Supraleitend, da hat man einen Strom ohne Widerstand. Und das muss man haben, um diesen 27.000 Pulse pro Sekunde zu kriegen. Ohne das kann man das nicht machen.
Ist übrigens dann auch stromsparend, weil man nichts an Verlusten hat.
Ja.
Klassiker la carte auf NDR Kultur heute mit einer Forschungsanlage der Superlative. So liest man es auf der Homepage des DESI-Forschungszentrums in Hamburg. Die Rede ist vom European XFEL, dem weltweit größten Röntgenlaser. Ab September forschen mit ihm bzw. mit seinem Licht Wissenschaftler aus aller Welt. Und die beiden Physiker Helmut Dosch und Robert Feidenhansel kennen den Röntgenlaser genau, also auch die ganz banalen Zahlen, die aber eigentlich ganz gut sind, um sich mal vorzustellen, wie denn dieses Gerät aussieht, diese Maschine. Also wo ist sie zu finden? Wie lang ist sie? Was sind da für Teile mit drin? Wie muss man sich so einen Röntgenlaser überhaupt vorstellen?
Ja, ich würde sagen, das fängt bei DESI an in Bahnfeld und da gibt es halt einen Tunnel von Bahnfeld nach Schenefeld, ungefähr 3,5 Kilometer lang und ein Tunnel, so etwas wie eine U-Bahn. Und da fahren halt die Elektronen durch.
Also unterirdisch auch?
Unterirdisch ungefähr 15 bis 20 Meter unterirdisch.
Also bei DESI ist immer 40 drunter. Ja, der DESI ist auf dem Hügel und dann wird es immer flacher.
Und in einem Tunnel, der so einen Durchmesser hat
fünf Meter.
Genau, da kann man mit dem Fahrrad durchfahren.
Ja, das ist sehr schön. Ich bin mit dem Fahrrad von Schenefeld nach Bahnfeld gefahren. Das ist sehr schön. Aber man kann das nicht jeden Tag machen. Gewöhnlicherweise gibt es da Strahlung.
Dafür kein Gegenwind.
Ganz richtig.
Also sind sozusagen supraleitend unter Erde unterwegs.
Aber wir hatten uns eigentlich gedacht, wir müssten einen extra Tunnel haben, damit wir mit dem Fahrrad hin und her fahren können. Aber
es ist wirklich faszinierend, wenn man drunten steht. Also es ist 2 Kilometer lang, schnurgerade, sowas kennt man normalerweise nicht. Ja. Weil die normalen Autobahntunnel sind ja gebogen, damit der Autofahrer nicht abgelenkt wird von dem Licht vorne. Dann sieht man also diesen schnurgeraden Tunnel, an dem von der Decke hängend diese supraleitende Struktur, die ist gelb, sind also riesige Röhren, die aneinander hängen. Man ahnt nur, wie weit das geht. Und man sieht die Komplexität dieser Anlage. Das ist faszinierend. Also für jeden, der zum ersten Mal unten ist, ist es atemberaubend.
Und wenn Sie sagen, Herr Dosch, nicht ablenken lassen, also ja. Eigentlich wird da ja auch abgelenkt da unten. Deswegen komme ich gleich zur Frage, wie denn diese Röhre funktioniert. Also was passiert denn genau auf diesen 3,4 Kilometern?
Also ich erzähle mal den Beschleunigerteil und dann übernimmt der Robert den Rest. Das ist verantwortlich sozusagen für die Beschleunigung. Also wenn man ein Mikroskop baut, dann gibt es mehr oder weniger so eine Beobachtung, je höher die Auflösung des Mikroskops ist, desto größer wird das Mikroskop. Also Sie können ja eine Lupe, wo Sie eine zehnfache Auflösung haben, können Sie in die Hand nehmen. Ein Lichtmikroskop, das ist dann schon 50 Zentimeter. Elektronenmikroskop ist mehrere Meter hoch, wo Sie schon Elektronen verwenden, um die Abbildung zu machen. Und jetzt kommt man hier in einen Bereich, wo man wirklich Höchstauflösung macht. Da braucht man Elektronen. Das sind also Bausteine der Materie, die kreisen sozusagen um Atome herum. Das sind auch die Elektronen, die in den Kabeln fließen, damit der elektrische Strom zustande kommt. Die holen wir aus dem Material raus durch einen Effekt, den Albert Einstein entdeckt hat, nämlich den Fotoeffekt. Am Anfang unten ist eine kleine Kupferpille, so groß wie früher der Pfennig war. Da beginnt der Röntgenlaser. Auf diesem Pfennig wird ein normaler Lichtlaser gepulst und löst in das Vakuum eine kleine Menge von Elektronen aus. Das ist der Fotoeffekt, für den Einstein den Nobelpreis bekommen hat. Und dieses kleine Bündel an Elektronen wird dann mit speziellen elektrischen Feldern, die raffiniert dynamisch angeordnet sind, in dieser Vakuumröhre jetzt nach vorne beschleunigt, so schnell, dass praktisch auf einen Meter gewinnen diese Elektronen 30 Millionen Volt. 30 Millionen Volt. Ein Blitz hat ungefähr auf einem Meter 100.000 Volt. Also mit der Technologie können Sie Elektronen auf einem Meter auf 30 Millionen Volt beschleunigen. Und das macht man dann eins nach dem anderen, bis am Ende 17,5 Milliarden Volt rauskommen. Da enden die dann in Schenefeld. Und dann kommt der Robert Feidenhansel und macht jetzt was mit den Elektronen.
Was denn genau?
Ja, da kommen die Elektronen in einen sogenannten Ondulator rein. Das ist so eine Magnetstruktur, wo die Elektronen abgelenkt werden. Und jedes Mal, wenn die abgelenkt werden, dann kommt Strahlung raus. Und wenn die dann, ja, ich weiß nicht, wie viele Mal die da abgelenkt werden, aber am Endeffekt ist die Strahlung so stark, dass es dann ein Laser wird. Und da geht es dann weiter im Tunnel, da kommt noch ein Spiegel, da wird der Strahl abgelenkt. Und am Ende, da kommt noch ein paar Experimente hin.
Aber die Idee, wenn man einen Elektronenstrahl da reinschießt, der praktisch Lichtgeschwindigkeit hat und der sendet jetzt selber wieder Licht aus. Und wenn der Elektronenstrahl genauso schnell ist wie das Licht, der hat 99,99934% der Lichtgeschwindigkeit. Okay? Fliegt nur ein Zentimeter pro Sekunde langsames Licht. Das heißt, der reitet auf seiner eigenen Welle wie ein Surfer. Und dieser Effekt führt zum Lasen. Und dass das funktioniert, das ist diese theoretische Arbeit, die aus meiner Sicht Nobelpreis trächtig ist, weil die hat die Agenda auf der ganzen Welt verändert.
Ich habe auch versucht, das alles irgendwie zusammenzufassen in einer Erklärung. Sie können ja mir gleich sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Also Elektronen werden so schnell beschleunigt und über Magnetfelder in bestimmte Bahnen gelenkt, so ein Slalomkurs, dass sie dabei Laserblitze abfeuern. Ja. Könnte man sich so vorstellen wie in der Disco, ein Stroboskop, einfach sehr, sehr, sehr viel schneller. Aber so dieses...
Ja.
Mit denen man dann schneller fotografieren kann, als Moleküle sich bewegen.
Richtig, das ist ganz richtig.
Das heißt, man macht dann extrem viele Bilder in einer extrem schnellen Abfolge und daraus generiert sich dann der Film.
Sie könnten jetzt schon im Vordiplom, würden Sie schon ganz gut dastehen.
Oh, ja. Ich durfte es mir auch zurechtlegen. Also am Ende hat man sowas wie ein Daumenkino fast schon, diese Bilder, die man dann daumenkinoartig als Film sich angucken kann. Nun, Herr Feidenhansel, Sie haben gesagt, am Ende ist diese Experimentierhalle, mal ganz allgemein gesprochen. Was sind denn das für Experimente, die da Geschichte schreiben sollen?
Erstens die Molecular Movies, also die Filme, die wir da machen wollen. Also davon erwarten wir uns sehr, sehr viel. Also die Struktur von biologischen Molekülen, dass wir das filmen können. Und natürlich auch chemische Reaktionen. Das heißt, wie funktioniert eigentlich, wie geht eine Reaktion? Wo bewegen sich die Atome hin, wenn zwei Stoffe reagieren? Das wollen wir gerne messen.
Also ein typisches Beispiel wäre, wie funktioniert die Photosynthese?
Ja.
Also der Prozess, der in unserer Welt das Pflanzenwachstum macht. Ne? Also das Photosynthese funktioniert so, ein Baum zieht aus der Erde Wasser, holt sich von der Luft Kohlendioxid, was wir nicht in der Atmosphäre haben wollen, und nimmt das Licht her, um das Wasser zu spalten und das Kohlendioxid chemisch so zu verändern, dass Zucker entsteht. Und der Zucker wird dann Zellulose und wird dann der Stamm. Können Sie sich vorstellen, wenn wir das beherrschen würden, wir könnten also Wasserspaltung machen und damit Energiespeicherung machen. Und dieses Kraftwerk würde gleichzeitig die Umwelt von CO2 säubern, weil wir CO2 von der Umwelt wegnehmen. Eine herrliche Vision.
Musik aus einem anderen Jahrhundert von Karl Löwe. Wir haben gehört den dritten Satz aus der Sinfonie D-Moll. Ein Wunsch von Ihnen, Herr Dosch.
Ja.
Was hat es mit dieser Musik auf sich?
Ja, ich wollte einen Komponisten aussuchen, der vielleicht nicht so bekannt ist, aber er ist natürlich ein Nördlich, der hat ja lange Zeit in Kiel gearbeitet, Karl Löwe. Er hat nur zwei Symphonien gemacht, nämlich die D-Moll, wo wir jetzt den dritten Satz gehört haben. Ich wollte eigentlich den zweiten Satz hören.
Ja, stimmt. Der war sehr lang.
Ich kann das sehr empfehlen, D-Moll, zweiter Satz mal anzuhören, das Scherzo. Aber das ist auch was Schönes, der dritte Satz.
Wieso empfehlen Sie den zweiten Satz?
Ich empfehle den zweiten Satz, weil ich war mal auf einer Party mit jungen Leuten, die also im Keller unten gefeiert haben. Da kam ich dazu und habe gemeint, ihr könntet auch mal Klassik hören. Da sagen die zu mir, komm, Alter, Klassik, das ist nichts für uns. Und ich gesagt, da passt auf, jetzt lege ich euch mal eine Klassik auf. Und dann habe ich Karl Löwe, D, Moll, zweiter Satz, Scherzo. Da sind die alle ausgeflippt. Und wo ich sage, also wenn man mal junge Leute ein bisschen begeistert, kann man mal Karl Löwe hören.
Flippige Musik.
Ja.
Hier auf NDR Kultur, und zwar sind wir mittendrin in Klassik à la carte, mit dem Blick in die Zukunft. Was werden wir Menschen bald erforschen und vor allem erforschen können, weil es möglich ist? Ganz konkret in Hamburg, wo Wissenschaftler aus der ganzen Welt ab September den weltweit größten Röntgenlaser, den European XFL, nutzen können, um neuartige Experimente durchzuführen. Die Forscher müssen dazu ihre Ideen einreichen. Das haben sie auch bereits getan in einer ersten Ausschreibung. Robert Feidenhansel, Sie kennen diese eingereichten Projekte, über die ein internationales Gremium auch entschieden hat und auch in Zukunft weiter entscheiden wird. Was sind das für erste Experimente, die mit diesem European XFL denn durchgeführt werden ab September?
Ja, wir haben da 63 Proposals bekommen und wir haben da ungefähr, ich glaube, es 14 oder 15 ausgewählt. Also der Rest kann leider nicht Strahlzeit kriegen. Mitte September kommen jetzt die ersten Nutzer. Wir werden wahrscheinlich nicht die ersten Filme machen, also das funktioniert noch nicht ganz. Aber Strukturbiologie, sich angucken, wie die Moleküle da aussehen in irgendeinem Protein, und auch chemische Reaktionen, chemische Filme machen.
Aber was heißt das konkret? Also was muss ich mir vorstellen unter einem Experiment? Wieso will ich denn ein bestimmtes Molekül angucken? Mit welcher Hoffnung? Was will ich da herausfinden?
Man will sich gern da herausfinden, wie sieht das Molekül eigentlich im Detail aus? Also zum Beispiel, wenn ich da wegen einer Pharmazie machen will, dass da irgendwie eine Krankheit verhindern will, dann muss ich erstmal gucken, wie sieht das Molekül aus? Und dann kann ich vielleicht den Doktor auf das Molekül setzen und mal gucken, wo ist das eigentlich? Wo sitzt es? Was ist die Struktur im Detail? Und wenn ich das verstehe, kann ich dann neue Medikamente entwickeln.
Also es geht unter anderem darum, die Medizin nach vorne zu treiben, also neue,
im Endeffekt, ja,
zum Beispiel personalisierte Medikamente
das ganz
zu
bestimmt
entwickeln.
Ja, ja, ja.
Welche Bereiche sind da noch auch mit betroffen?
Also Katalyse ist natürlich schon ein sehr wichtiges Thema. Sie müssen wissen, mehr als 90% aller Chemikalien, die wir haben, werden über katalytische Prozesse hergestellt. Um das besser zu verstehen, muss man, während die katalytische Reaktion läuft, auf die Oberfläche gucken und diesen molekularen Prozess auf dieser ultrakurzen Zeitskala verfolgen. Also die Industrie ist hochinteressiert und will mit uns da zusammenarbeiten, weil für die ist das Geld. Also wenn man einen katalytischen Prozess um 10% verändern könnte, das sind Milliardenmärkte, die sich da auftun. Aber wichtiges anderes Thema ist einfach Informationstechnologie. Wie kann man künftig Information speichern? Und wie schnell kann man sowas speichern? Zum Beispiel in unserem Rechner, wir leiden alle darunter, dass wir jedes Mal, wenn wir den zumachen und wieder aufmachen, muss er wieder hochfahren. Und es dauert jetzt nicht mehr ganz so lange, aber es nervt ja, dass der nicht beim Aufklappen sofort an der Stelle ist, wo er gestern war. Mhm. Das liegt daran, dass die Speicher löschen. Also man bräuchte also Permanentspeicher. Ein möglicher Permanentspeicher ist einfach eine magnetische Struktur, wo einfach die Magnetrichtung einfach nach, so, nach Norden oder nach Süden zeigt. Das ist eine Information, ja oder nein, Norden oder Süden. Aber wenn der mit dem Arbeitsspeicher laufen soll, dann muss der genau mit der Frequenz, mit der der Rechner arbeitet, das sind ja Gigahertz, muss der diese Magnetdinger umpolen können. das geht nicht. Um das zu lernen, wie polt man Nanomagneten auf dieser Zeitskala um, dass man auf die Art und Weise permanente Arbeitsspeicher bauen kann, ist eine offene Frage. Aber ein ganz wichtiger Teil ist natürlich diese medizinische Forschung. Ultimativ wäre ja, wenn wir zugucken könnten, wie ein Virus eine Zelle befällt. Zu sehen, wo dockt der Virus an und welche chemische Reaktion läuft als erstes ab. Und wenn wir das verstanden haben, könnten wir natürlich unterbinden, dass diese erste Kontaktaufnahme der Zelle stattfindet. Hm. Also auch da würde ich prognostizieren, in 100 Jahren werden die Leute sagen, oh Gott, ja, im Jahr 2000 haben die alle die gleiche Tablette geschluckt, wenn sie ähnliche Symptome hatten. Also das wird vermutlich auch verschwinden. Und die pharmazeutische Industrie kommt zum XFEL und baut molekular das Medikament zusammen, die zu dem Patienten passt. Ja, das ist eine Vision.
Wenn wir von Speicherung sprechen, dann ist wahrscheinlich auch Energiespeicherung mit betroffen.
Ja. Neue Batterien zum Beispiel. Also eine von den größten Problemen, die wir heute haben, ist ja, wie speichert man eigentlich Energie effizient? Das können wir heute nicht. Und da, wie der Herr Dosch gerade erzählt hat, zum Beispiel über die Photosynthese wäre da eine Möglichkeit.
Von wo kommen denn diese Experimente? Also welche Länder haben sich denn jetzt da beworben zum Beispiel?
Also da haben sich viele Länder beworben. Alle die Teilnehmerländer sind dabei. Es ist natürlich sehr viel aus Deutschland, auch aus Frankreich, England, Russland, USA.
Stehen die jetzt Schlange in Hamburg? Wollen alle jetzt zu diesem
XFL? Ja, ganz klar.
Also die stehen jetzt Schlange. Ähnlich wie bei der Elbphilharmonie.
Ja, und wir haben jetzt ein bisschen Angst. Wir geben dann jetzt 40 Proposals Strahlzeit und das bedeutet auch fast 50, die nicht Strahlzeit bekommen. Und da müssen wir da sehr aufpassen, was wir da schreiben. Sie bekommen leider keine Strahlzeit. Und dann kriegen wir wahrscheinlich E-Mails und die beschimpfen uns und was auch immer. Also das ist die Befürchtung.
Ja, der Robert schildert das jetzt negativ, aber natürlich für die Wissenschaft und Hamburg. Für Hamburg ist das eine hervorragende Nachricht. Der Robert Feidner kann sich das Beste des Besten raussuchen. Ja. Und auf die Art und Weise die Crème de la Crème nach Hamburg holen, weil nur die Strahlzeit bekommen. Also das ist ein herausragender Filter für Exzellenz und er hofft natürlich, dass ein Nobelpreis auch mal
dabei ist. Ja, wir wollen natürlich auch gerne mehr Strahlzeit ausgeben.
Was bedeutet denn dieser Röntgenlaser für Hamburg konkret?
Also für Hamburg wird es ein Wahrzeichen sein. Also für die Wissenschaft wird das so ungefähr wie die Elbphilharmonie für die Kultur, wird XFEL für die Wissenschaft, für Hamburg ein Wahrzeichen. Alle Welt wird dann Hamburg und Schönefeld kennen.
Dazu passt ja ganz gut die folgende Musik, Ihr Musikwunsch, Herr Feidenhansel. Und zwar sowas wie der Aufmarsch der ganzen Forscherlandschaft in Hamburg. Was ist das für Musik, die wir gleich hören
werden? Ja, das ist Lumpy, Champagner-Galopp. Man hört hier mit der Musik auch, wie der Korken auf die Flasche rausfliegt. Und genau das ist auch in Schönefeld passiert, als alle war. Das war eine fantastische Stimmung. Und wir haben erstes Licht gesehen und alles hat funktioniert. Das war so ein Tag, den man nie vergisst. Und dazu passt die Musik hervorragend.
Der Champagnergalopp, oder wie sagen Sie es, Herr Feidenhansel?
Champagnergalopp.
Von Hans Christian Lumbye, ein dänischer Komponist, kommt aus Dänemark, genau wie Sie. Wir sind hier bei NDR Kultur, Klassik à la carte. Heute im Mittelpunkt eine Forschungsanlage, die in Hamburg steht, weltweit einzigartig ist und Wissenschaftler aus allen Ländern anzieht. Der Röntgenlaser European XFEL. Etwa 20 Jahre Entwicklung und Vorbereitung stecken in diesem Röntgenlaser und Kosten von 1,2 Milliarden Euro. Finanziert vom Bund und den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein und zwar zu 58%. Und dann als zweitgrößter Geldgeber bei diesem Projekt ein Land, das man womöglich nicht erwartet hätte. Herr Dosch, wie kam es, dass sich Russland in diesem Projekt so sehr engagiert hat?
Naja, also zunächst mal geht man natürlich auf die Reise und sucht sich Länder, die sich da beteiligen. Da sind natürlich die europäischen Länder zunächst mal ganz vorne, die machen ja auch mit. Russland war damals in einer Phase, wo auch eine Veränderung stattgefunden hat, weg auch mehr die Nanowissenschaften. Das ist da vor allen Dingen vom Kurchatow-Institut stark betrieben worden, Kurchatow-Institut in Moskau, wo dann Putin interessanterweise eine riesige Geldsumme auf den Tisch gelegt hat für Nanowissenschaften, 7 Milliarden Euro seinerzeit, wo dann das Kurchatow-Institut auch überlegt hat, na, wie setzt man das sinnvoll ein? Und wir sind damals unterwegs gewesen, Partner zu suchen, wo dann Russland entdeckt hat. Also das wäre doch eine Technologie, die wir für unsere Nanomission in Russland hervorragend gebrauchen können und sind dann dementsprechend stark eingestiegen. Das hat uns damals auch überrascht, freudig überrascht, dass Russland sich da so stark jetzt für so ein europäisches Großprojekt engagiert. Das ist, glaube ich, eine wunderbare Sache. Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist das wertvoller denn je, dass man auf der wissenschaftlichen Ebene so eine enge Kooperation hat mit einem Land, wo man vielleicht auf der politischen Ebene vielleicht mehr Schwierigkeiten hat. Das ist im Laufe der Geschichte ja öfters mal passiert. Also wir haben eine herausragende, und Robert Feitenhanser wird das ja bestätigen, auch eine ausgezeichnete Kooperation mit russischen Kollegen, die hier sind. Wir sind öfters in Russland, haben ja auch viele, viele Kompetenzen im Beschleunigerbau. Russland ist ein extrem zuverlässiger Partner, wurde einen auch früher schon bestätigt, also als wir mit Russland Kontakt aufgenommen haben, hat Herr Foscherau mich mal getroffen und hat gesagt, Herr Tosch, Sie können sich auf die Russen hundertprozentig verlassen. Die waren schon während des Eisernen Vorhangs, haben immer eingehalten, was sie versprochen haben. Da haben sie einen guten Partner erwischt.
Heißt das denn auch, dass Politik und Wissenschaft sich da überhaupt nicht in die Quere kommen? Weil sie
natürlich, wenn die politische Gemengelage schwierig ist, dann wird auch die Kooperation auf der wissenschaftlichen Ebene schwierig. Das ist trivial. Aber das Interessante ist, dass auf der wissenschaftlichen Ebene immer noch Dinge gehen, die politisch dann nicht mehr funktionieren. Weil die Sprache, die wir sprechen, ist universell. Es sind die physikalischen Gesetze. Da ist völlig egal, ob das ein Chinesen, ein Russe, ein Italiener ist. Wir reden alle die gleiche Sprache. Das ist sehr verbindend. Und man stellt fest, was man eigentlich als Botschaft aussenden will. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann spielt die Religion, da spielt die Hautfarbe, da spielt die Sprache keine Rolle. Dann arbeiten alle konstruktiv und freundschaftlich zusammen. Aber man braucht ein Ziel. Ja, das muss man gemeinsam verfolgen. Da müssen sich die Politiker mal eine Scheibe abschneiden.
Das verwundert ja auch ein bisschen, wenn man, ich jetzt irgendwie an die Mondlandung denke.
Genau.
Also jetzt hier beim XFL sind insgesamt 12 Länder beteiligt. Also Deutschland und Russland, haben wir schon gesagt. Dann Dänemark, ja nicht nur in der Person von Robert Feitenhanser, Sie sind ja Däne.
Ja.
Dann noch die anderen Länder wie Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien und Ungarn. Also das klingt so nach einer schönen weltweiten Kooperation, eben halt genau nicht so wie irgendwie bei der Mondlandung, wo man sagt, ich bin der Schnellere, ich ramme jetzt hier mal meine Fahne in den Boden und der Sieg geht an uns. Hat sich da irgendwie auch was verändert in der Forschungslandschaft?
Also in der Wissenschaft hat sich natürlich viel verändert, auch zwischenzeitlich, aber die Mondlandung würde ich da nicht als Beispiel nehmen. Die Fragestellungen sind so komplex geworden. Und die Antworten auf die Fragestellungen sind so teuer geworden, dass man die Sachen einfach nicht mehr alleine machen kann und auch nicht mehr machen sollte. Also wir haben ja gesehen beim Röntgenlaser 1,2 Milliarden Euro Baukosten und jetzt dann so typischerweise 120 Millionen Betrieb pro Jahr. Ich meine, das ist ja nicht wenig. Also das muss in einer internationalen Kooperation passieren in der Zukunft.
Wie lässt sich denn so eine Summe rechtfertigen, 1,2 Milliarden?
Ja, also ich würde sagen, es hört sich als viel an, aber in Europa leben, ich glaube, ungefähr 600 Millionen Menschen. Also das sind 2 Euro pro Europäer. Und wenn man das so sieht, ist es eigentlich nicht so teuer, wenn man da bedenkt, wie viel da eigentlich rauskommen kann. Wissen Sie zum Beispiel, wie viele Nobelpreise hier in mein Handy stecken? Also da gibt es doch mindestens 5. Und die wurden da nicht geforscht, um ein Handy zu machen. Man hat Grundlagenforschung gemacht und nachher hat man dann die Anwendung gefunden. Und genau dasselbe wird hier beim European X-Field sein. Es gibt da Anwendungen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Und von daher würde ich sagen, ist 1,2 Milliarden eigentlich schon teuer, wenn man bedeutet, was das eigentlich für die Entwicklung Europas bedeutet.
Man muss vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, es ist wenig, weil es muss ja auch bezahlt werden. Also wir sind da durchaus demütig, dass so die Politik das möglich macht. Gleichwohl muss man dazu sagen, wir diskutieren jetzt, dass der Militärhaushalt von Deutschland auf 70 Milliarden pro Jahr aufgestockt wird, nur um einfach mal eine Relation herzustellen. Also das ist relativ kostengünstig. Es ist eine Investition, die garantiert funktioniert. Die Wissenschaftler sind ja verrückt, ne? Die arbeiten ja Tag und Nacht. Also die 1,2 Milliarden werden garantiert in Hightech umgesetzt. Es ist ein Subventionsprogramm für die Hightech-Firmen aus der ganzen Welt, weil die Sachen müssen ja gebaut werden. Wir kooperieren da mit Firmen. Als Nebenprodukt kommen Nobelpreise raus und hochintelligente Leute, die wir jährlich produzieren, in hundertfacher Menge. Also 1,2 Milliarden ist eine herausragende Investition in die Zukunft.
NDR Kultur mit Franz Wexmann, zumindest musikalisch, und mit Helmut Dosch und Robert Feidenhansel, Physiker und Experten für den neuen weltweit größten Röntgenlaser European XFEL, der ab September den Forschungsbetrieb in Hamburg aufnimmt. Was hat denn eigentlich der Bau alleine in Hamburg ausgelöst?
Also zunächst mal kann ich Ihnen sagen, was er nicht ausgelöst hat, nämlich Proteste. Ja, und es gibt auch da Beispiele in Deutschland, wo größere Bauten etwas auslösen. Das war eines der bemerkenswertesten Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich kam 2009 nach Hamburg, wo das gerade losging. Ich kam aus Stuttgart, wo ja andere Baumaßnahmen sind, wo der Juchtenkäfer und so diese Sachen da gewaltigen Ärger machen. Es war erstaunlich, wie gelassen die Bevölkerung derartige Baumaßnahmen. Wir bauen ja unter Wohngegend da einen Tunnel, wo die Leute gehört haben, da schießt diese dann Elektronen durch und da werden Röntgensteine erzeugt, wo die Bevölkerung sagt, naja, wir kennen ja diese, die werden schon wissen, wie das geht und wir sind da entspannt.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, Herr Dosch, Sie wollen in Hamburg einen Magneten für den wissenschaftlichen Nachwuchs schaffen. Spüren Sie von diesem Magneten schon was?
Absolut. Also wir machen ja viel Ausbildung, insbesondere natürlich in den naturwissenschaftlichen, also Physik, Biologie und Chemie. Und wir rekrutieren international. Also wir kriegen Anfragen aus aller Welt, wo Leute bei uns Doktorarbeit machen wollen. Also ich behaupte mal, dies ist auch schon dieser Magnet. Das wird sich nochmal gewaltig steigern, wenn jetzt klar wird, dass man auch am europäischen Röntgenlaser praktisch als junger Wissenschaftler Karriere machen kann, auf Gebieten, die es bislang noch gar nicht gab. Also wenn man sich da nicht doof anstellt, ist man da ja praktisch einer der Anführer von völlig neuen Themengebieten, wo dann viele Universitäten sagen werden, ja, so ein Themengebiet wollen wir haben und dann kriegen die Leute Rufe an diese Universitäten. Also der Run auf Hamburg hat längst eingesetzt. Wir sehen also nicht nur erstens, dass die Nachwuchswissenschaftler kommen, wir sehen auch, dass die Koryphäen nach Hamburg kommen.
Ich kann vielleicht bestätigen, also von Dänemark aus gesehen, ich bin hier am 1. Januar angekommen, also im Campus Schenefeld-Bahnfeld, da passiert jetzt unheimliche Dinge, also CSSB, das eine, also ich fast jeden Monat bin ich so ein Spatenstich oder Einweihung irgendetwas bei DESY und das, was ich ganz besonders interessant finde, ist, dass die Uni hat ja jetzt beschlossen, dass Physik und Chemie wird ja jetzt auf Bahnfeld umgesiedelt. Ich glaube, dass innerhalb 2-3 Jahren, dann wird die Lehre und so weiter, wird alles im Bahnfeld passieren. Und dann hat man die Forschung und die Ausbildung da nebeneinander. Und das finde ich als Universitätsphysiker sehr, sehr interessant. Das, glaube ich, das wird für Hamburg entscheidend sein.
Sie haben ja bei DESY ein Schülerlabor, wo auch Schüler dann Experimente durchführen können. Und Sie haben auch mal gesagt, Physik kann für Schüler ein Abenteuer sein. Was ist denn das für ein Abenteuer? Wie kann man das den Schülern vermitteln?
Naja, also dass man den Schülern einfach klar macht, und das würde ich als Unterschied zur schulischen Ausbildung sehen, dass das Interessante in der Physik ja nicht das ist, was man schon längst verstanden hat, sondern das, was man nicht verstanden hat. Also dass man die zum Denken anregt. Man darf die Schüler nicht vorne hinstellen und sagen, ich verstehe das und jetzt versuche ich euch das beizubiegen, sondern man muss sich in dieses Abenteuer einlassen, sich in eine Welt zu begeben, die man zunächst mal nicht versteht. Und jetzt überlegen, wie geht man mit einer Fragestellung um, wo man zunächst mal die Antwort nicht kennt. Und das zu vermitteln durch Experimente, durch Beobachtung der Sache näher zu kommen, das muss vermittelt werden. Ja? Und das passiert zu wenig, unserer Meinung nach.
Klassiker à la carte auf NDR Kultur mit den Professoren und Physikern Helmut Dosch und Robert Feidenhansel. Sie haben uns den weltweit einzigartigen Röntgenlaser European XFEL näher vorgestellt. Was kann ab September in Hamburg mit ihm erforscht werden? Eben ganz neue, bisher unmögliche Experimente. Das ist dann da alles möglich. Fragt sich, was kommt nach dem XFEL?
Ja, also erstmal ist der XFEL ja nicht fertig gebaut. Also wir haben noch Platz auf dem Gelände für weitere 4 Experimente. Wir wollen, also das Totalprojekt war 10 bis 15 Experimente. Wir haben bis jetzt nur 6 aufgebaut. Also das wird dann in den nächsten 5-6 Jahren passieren.
Also mehrere Experimentierstationen.
Genau, dass man mehr Experimente da machen kann.
Und wann kommt der Nobelpreis?
Ja, das dauert noch ein paar Jahre, das kann auch relativ schnell gehen.
Ja, aber ich bin da sehr, sehr optimistisch. Da würde ich auch eine Wette eingehen wollen, Robert, dass wir da uns irgendwann mal sehr freuen dürfen. Also ich bin überzeugt, dass es da in Hamburg mal was zu feiern gibt, da bin ich sehr überzeugt. Aber wenn man weit in die Zukunft guckt, was wir Desianer immer machen, dann könnte natürlich, sagen wir mal, in 30 Jahren oder 40 Jahren eine völlig andere revolutionäre Röntgenlasertechnik passieren, nämlich wo wir die Beschleunigung nicht mehr so machen wie jetzt mit dieser kalten Technologie, die 2 Kilometer lang ist, sondern wir arbeiten bei diesem bereits einer völlig neuen Technologie, die geht mit Plasma-Beschleunigung, also kompliziert, aber hat den Effekt, dass man Elektronen 1000-fach schneller beschleunigen kann als jetzt. Das heißt also, wenn der Röntgenlaser, den der Robert jetzt hat, wenn wir den in 30 Jahren bauen könnten und alles funktioniert, was wir uns jetzt im Augenblick ausdenken, dann wäre der Röntgenlaser nur noch 2 Meter lang. Also das ist eine wirkliche Revolution.
Ja, und hoffentlich haben wir das Glück, dass wir noch dabei sein können. Ja. Unsere Karriere ist angefangen ungefähr 80 und da ist eigentlich die Beschleunigertechnologie, da hat die richtig angefangen. Und wir haben die ganze Entwicklung mitgemacht. Und wenn wir da den letzten Schritt machen können, das wäre doch gut.
Wir werden dann mit dem Rollator das Ganze beobachten.
Vielen Dank, Helmut Dosch, Leiter des Forschungszentrums DESI in Hamburg, und Robert Feidenhansel, Vorsitzender der European XFEL GmbH, für das Gespräch und für Ihren Besuch in Klassik à la carte. Und Sie gehen hier gerade und erhobenen Hauptes heraus.
Auch danke.
Danke sehr.
Mein Name ist Andrea Schwietzer. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.